Also das Wichtigste finde ich immer, dass wir erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt Sex, wie wollen wir denn Sex haben und wie ist denn die Verbindung zum Genital?
Kaffee und Konsens, der queere, sexualpädagogische und ehrliche Podcast für alle.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 6. Folge von Kaffee und Konsens heute. Hallo Sonja.
Hallo Devo, na du?
Wir hatten eine kleine Sommerpause. Das tat auch ganz gut. Wir haben gemerkt, das war schon auch etwas viel irgendwie zur Sommerzeit und haben uns da so ein bisschen rausgenommen. Wir waren auch beide im Urlaub und freuen uns jetzt aber, hier wieder sitzen zu dürfen und eine neue Folge aufzunehmen. Mit einer weiteren tollen, sehr kompetenten Person, die sich gleich auch nochmal vorstellen wird. Julia Hennchen ist bei uns. Vielleicht kennt ihr sie auch von Lustfaktor von Instagram. Genau, Julia, du wirst dich gleich auch nochmal kurz vorstellen. Sonja, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich freue mich, dich wiederzusehen und dass wir hier mal nochmal zusammen quatschen können. Und ich habe die Pause aber auch sehr gebraucht und würde gerne sagen, dass ich jetzt komplett erholt bin, aber das ist natürlich mal wieder nicht Realität. Aber ich habe große Lust auf das Thema und freue mich, dass Julia zu Gast ist.
Ja, wir haben, glaube ich, das Thema auch noch gar nicht angekündigt. Nee. Wir sprechen heute über Druck beim Sex. Ich glaube, dass das ein Thema ist, das ganz, 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 ganz viele Menschen kennen und dass da aber sehr, sehr wenig drüber gesprochen wird. Deshalb finde ich das sehr wichtig, dass wir da heute drüber sprechen. Ich freue mich sehr auf Julias Input dazu. Julia, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor.
Ja, gerne. Hallo, ich bin die Julia, ich bin von Lustfaktor. Ich bin systemische Paar- und Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin und komme auch gerade frisch aus dem Urlaub. Und freue mich auch, hier zu sein und finde das Thema auch super spannend und ja, bin gespannt auf unser Gespräch.
Ich habe zumindest als ich im Urlaub war, also wahrscheinlich so vor 2 Wochen oder so, hatte Julia eine sehr ausführliche Story zum Thema Druck beim Sex gemacht, in der es darum ging, verschiedene Erfahrungen von Menschen zu veröffentlichen, anonym natürlich, um zu zeigen, so ihr seid nicht alleine mit den Sorgen, die ihr habt. Und ich fand es total einprägsam und dachte irgendwie so total gut, dass das irgendwie angesprochen wird und dass Menschen den Raum dafür bekommen, sagen zu können, ich mache mir da und darüber Sorgen, geht es vielleicht jemandem auch so? Und irgendwie war das so mein Aufreißer für dieses Thema heute. Kannst du sagen, was dich dazu bewegt hat, das anzusprechen? Also es ist ja wahrscheinlich ein Thema, was dich generell auch beschäftigt und begleitet in deiner Arbeit.
Ja, also ich glaube gerade bei Instagram mache ich halt immer so Sachen, die, wo ich so das Gefühl habe, das passt gerade irgendwie und dann ergibt sich das oft so, ne? Dann schreibt jemand was und dann merke ich, oh, das ist irgendwie so, da haben mehr Menschen was dazu zu sagen und dann mache ich so einen Fragesticker rein oder so, ne? Also es ist dann oft irgendwie so ein bisschen spontan, wie das so sich entwickelt, die Stories bei mir. Und daran merkt man dann ja auch, dass halt viele Menschen dann zu unterschiedlichen Themen halt auch was zu sagen haben, ne? Oder sich da irgendwie gesehen fühlen oder das Gefühl haben, oh, ich bin da eigentlich damit alleine und jetzt sehe ich, dass jemand anderen geht's auch so oder es tut voll gut. Also die Reaktion kriege ich bei vielen Themen, ja, egal jetzt über was ich da meine Story gerade so mache, dass Menschen eben die Rückmeldung geben, oh, das tut irgendwie total gut zu sehen, dass ich damit halt nicht alleine bin. Und Druck beim Sex ist natürlich auch bei mir jetzt in der Beratung, in der Therapie ein großes Thema, weil ich glaube, Druck oder ja, sich Sorgen zu machen, hey, ist alles in Ordnung bei uns, mit unserem Sex, in unserer Partnerschaft, das ist schon so eins der größten Themen bei mir in der Beratung, ne? Dass man irgendwie Angst hat, hey, irgendwie stimmt da vielleicht was nicht oder Sorge hat, dass man vielleicht nicht normal ist, ne? Oder dass es bei anderen anders ist, vielleicht besser. Und also das sind schon große Themen aus der Therapie, würde ich sagen. Mhm.
Ja, das hat ja auch ganz viel wieder mit dieser Vergleichskultur zu tun, ne? Ja. Also wie ist es bei anderen? Ist es besser? Bin ich weniger wert? Ist meine Beziehung vielleicht schlechter oder mein Sexleben oder so?
Ja, ja.
Ja, ist auch spannend. Wir merken ja in jeder Folge irgendwie immer nochmal, dass Themen sich wiederholen. Mhm. Ne? Also, dass so Kontexte, aus denen Themen entspringen, ähnliche sind. Und tatsächlich ging es mir bei deinen Stories auch schon öfter so, dass so ein Anteil von mir so ein bisschen vorwitzig war, so ein voyeuristischer Anteil, der sehen wollte, okay, was beschäftigt andere Menschen? Und da steckt natürlich aber auch eine Unsicherheit hinter, so, ne, wenn ich dann, also dass ich mich dann vergleiche, auch wenn ich das sehe. Und das, ja, das tut irgendwie auch gut, so zu gucken, wo stehen andere Menschen.
Mhm. Ja, ja. Ja, das, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, total der wichtige Punkt so bei so Stories, weil das hat genau die, es hat mehrere, also so Wirkungen, ne? Also einmal so dieses Vergleichende, aber im positiven Sinne, so, okay, mir geht's nicht alleine so. Und andererseits hat es auch was, Vergleichende im Sinne, ach, Gott sei Dank ist das bei mir nicht so, ne? Also das ist, schwingt immer mit, also das hat man einfach. Das ist, glaube ich, sehr, sehr menschlich. Ich glaube, ich versuche halt mit den Stories dann auch immer so ein bisschen das so nochmal zu normalisieren, ne? Also, und ich glaube, dass wir alle uns immer bewusst machen dürfen, dass jeder ein Thema mit irgendwas hat, ja? Das ist immer so leicht dahergesagt, aber ich glaube, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dass es auch bei der Sexualität oder bei der Partnerschaft oder bei Beziehungen, es ist immer so, dass jeder hat so seine Themen und seine Schwierigkeiten und das vereint uns wieder.
Das macht es greifbarer irgendwie
auch. Und das finde ich, ja. Genau, ja.
Das
genau.
Gant, also ich hatte letztens auch so ein Thema, so wo es um Körperform ging und dann kam auch eine Nachricht von einer Person, die meinte, ach, wie kriegen wir das denn hin, dass das endlich aufhört, dass Menschen sich selber so hassen oder dass es halt immer auf sowas reduziert wird. Und da habe ich halt auch gedacht, du, ich glaube gar nicht, dass das Ziel ist, dass zwangsläufig, oder mein Ziel jetzt gerade in dem Moment ist, das zu ändern, sondern erstmal das Ziel ist, zu peilen, dass es irgendwie, dass Menschen nicht alleine sind, weil halt das einfach erstmal so der erste Schritt ist. Ne? Deshalb finde ich es auf jeden Fall voll schön und freue mich auch immer so insgeheim, wenn dann so Fragesachen sind und man mal gucken kann, wo stehe ich, wo stehen andere. So, das finde ich immer ziemlich cool.
Was gibt es denn für so klassische Themen, bei denen sich Menschen Druck beim Sex machen? Was sind denn da? Also du hattest zum Beispiel auch, glaube ich, sowas angesprochen wie Häufigkeit von Sex. Wie oft habe ich Sex? Wie oft haben andere Sex? Liege ich da quasi, ne? Ist ja immer so eine Frage, liege ich da im Normbereich, in Anführungszeichen?
Ja. Ja, also das ist, glaube ich, das größte Ding ist, glaube ich, tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, ne? Also ist es normal, wie viel Sex wir haben, so, ne? Also das ist, glaube ich, so eins der größten Themen tatsächlich, wenn es darum geht, um diesen Vergleich, ne? Und das ist super spannend, weil es gibt Menschen, auch bei mir in der Paartherapie dann oder in der Beziehungstherapie, die dann sagen, ah ja, also so 1 bis 2 Mal die Woche ist für mich normal. Und dann gibt es Menschen, die sagen, naja, wir haben so 1 Mal im Monat, ne? Und wenn ich dann frage, was ist jetzt viel oder weniger, gibt's auch beide Antworten, ne? Also das zeigt uns wieder, jeder Mensch bewertet es wieder anders. Was ich aber ganz arg wichtig finde bei dem Thema ist, dass wir, weil wir lesen das ja oft in so Zeitschriften oder in irgendwelchen Studien oder so, ne? Also Menschen haben 2 bis 3 Mal die Woche Sex. Und da muss ich immer sagen, guckt bitte, wer diese Studien in Auftrag gegeben hat und wer da dran teilgenommen hat vielleicht, weil natürlich verändert sich das auch innerhalb von einer Beziehung und es ist total in Ordnung, wenn man mal eine Weile keinen Sex hat und es ist total in Ordnung, wenn man eine Zeit lang mal wieder mehr Sex hat. Genau, also das finde ich einfach immer nur wichtig, ne? Weil da haben, glaube ich, auch, dass Menschen sich dann vergleichen und Angst haben und Sorge haben. Oh nein, bei uns ist das aber schon, wir hatten schon seit einem Monat keinen Sex mehr. Oh mein Gott, morgen trennen wir uns. Ja, also da auch nochmal zu sagen, erstmal nochmal durchzuatmen und zu gucken, wie geht's mir überhaupt damit.
Ja. Würdest du aber sagen, dass das vor allem Menschen in Beziehungen betrifft, diese Angst zu wenig Sex zu haben?
Also, ich glaube schon, weil wenn man als Single durch die Welt geht, da ist für andere auch klar, da ist es ja eher so beschämend noch, wenn man viel Sex hat, ne? Also da kommen eben 2 verschiedene Ausgangspunkte und 2 verschiedene Narrative, die wir halt auch gelernt haben, ne? Also in Beziehungen hat man halt viel Sex oder regelmäßig, ja. Und als Single halt eher nicht. Und wenn man da viel Sex hat, dann ist es eher unmoralisch, in Beziehungen andersrum, ne? Also von dem her würde ich das auf jeden Fall sagen, auch wenn das natürlich Quatsch ist, aber so von der Gesellschaft her auf jeden Fall, ja.
Ja. Spannend.
Ich finde auch, dass also mir aufgefallen ist, dass ganz oft auch viel Sex haben mit sexy oder attraktiv oder hot sein verbunden ist. Also, dass ich quasi viel
mit gesund.
Genau, dass ich viel Sex haben muss, egal ob ich jetzt in der Beziehung bin oder nicht, um so eine gewisse Attraktivität und so dieses, was man vielleicht manchmal ausdrücken will, auch wenn man gerade gar keinen Bock hat auf Sex, dass das halt so miteinander verknüpft sein muss. So, das, also zu dem Punkt halt auch, glaube ich, kann das auch Personen betreffen, die gerade gar keine Beziehung haben, aber beziehungsweise man will sich ja vielleicht auch attraktiv und hot fühlen und wahrnehmen, ohne dass man Sex hat, ne? Also das ist ja auch, finde ich, schwierig.
Ja. Ja, das Spannende ist eigentlich auch, wenn wir über Sex sprechen, dass wir in unserer Gesellschaft auch das Narrativ haben, viel Sex zu haben ist gesund, was auf jeden Fall stimmt, ja, also Sex zu haben oder auch Solo-Sex, das ist jetzt wurscht, jetzt bin ich gerade vorhin schwierig dran, ja, genau, also das ist egal, aber es ist halt spannend, weil Menschen, die asexuell sind, die leben ja nicht krank, also die sind ja nicht krank, ja. Und das ist total spannend, da nochmal drüber nachzudenken, weil wir oft durch Werbungen, durch Filme, wir werden so in dieses Narrativ von sexy, Sex, gesund, ja. Und das ist spannend, weil das ist natürlich auch Quatsch, ja. Aber das Narrativ besteht einfach in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn du viel Sex hast, wenn du in deiner Beziehung viel Sex hast, dann ist es total gesund, dann geht es dir gut, ja. Und das ist auch spannend, weil das kann auch Druck machen, weil nicht jeder Sex in Beziehungen immer gut ist, ja.
Und es kann ja auch, es kann ja auch ungesund sein, viel Sex
eben,
zu haben.
Eben, kommt ja drauf an, warum.
Ne? Genau, und was da für Gründe hinterstehen, ne? Also, und es geht einem ja nicht immer automatisch gut, wenn man viel Sex hat. Also, ne, es gibt ja auch Menschen, die machen oder brauchen das, weil sie sich gerade total scheiße fühlen. Ne?
Genau,
also
genau. So. Aus einem traumatischen Ding rauszugucken, ist auch super spannend. Und ich höre dann manchmal auch, also bei uns in der Beziehung, also was immer läuft, ist der Sex. Alles andere ist aber ein bisschen schwierig. Okay. Ja, das, und daraus ziehen die Leute, okay, es ist alles in Ordnung mit uns. Aber das ist natürlich auch Quatsch. Also, ne, müssen wir genauer hinschauen, aber ihr wisst, was ich meine. So jetzt von dem Narrativ mal zu sehen. Und das ist schon spannend, was wir mit Sex alles so assoziieren und was das alles so bedeutet. Und da darf man natürlich auch wieder nicht unterscheiden, also muss man wieder unterscheiden zwischen Berührungen und Sex, ja, weil, also natürlich sind Berührungen sind was super Wichtiges, ja. Auch Kuscheln oder eben Berührungen ist, glaube ich, eher so, es muss nicht unbedingt gleich Kuscheln sein. Weil das ist natürlich was uns Menschen, was uns gut tut, ne? Also über die Haut, Kontakte, Hormone und so weiter und so fort, was da alles zusammenhängt. Aber das bedeutet ja nicht, dass es unbedingt ein penetrativer Sex zum Beispiel sein muss, ja? Und da auch nochmal zu unterscheiden, finde ich eben auch super spannend. Aber ja, das sind wirklich Dinge, die Menschen, glaube ich, extrem Druck machen, was wir gerade so alles besprochen haben, ja. Genau.
Die Frage ist ja dann auch immer so, was wird denn eigentlich mit Sex gemeint, ne? Also definieren Menschen Sex nur Penetration? Das haben wir hier ja auch schon oft besprochen. Das ist ja generell auch immer ein Thema in der Sexualpädagogik und feministischen Kontexten. Ja, ein bisschen im Faden verloren.
Aber wichtiger Punkt, also da komme ich auch immer noch mal zu. Wenn ich, also wir sind ja auch, also Debo und ich sind ja bekannte Trash-TV-Format-Fans. Und
Julia auch.
Und was ich da feststellen kann in meiner tiefgründigen Forschung, ist auf jeden Fall, dass ich das sehr feiere, dass vor allen Dingen weibliche Personen da jetzt auch so super sexpositiv sind. Und ganz oft darüber reden, wie sie das brauchen, oder dass sie das so, na, jetzt sind wir hier 2 Wochen und oh Gott, finde ich irgendwie dann cool, aber dann merke ich auch, dass es sowas, kann ich da animalisch sagen, passt animalisch, also sowas, ne, dieses typische, ich brauche jetzt das und ich brauche dieses Penetrative und es geht irgendwie immer um sowas und ich finde, das löst so einen Druck aus, Und ich kenne das halt auch noch aus Beziehungen, die ich früher hatte mit Cis-Dudes, wo es halt so ganz, also wo ich merke, dass auch wenn ich das jetzt erzähle, das richtig viel Druck in mir auslöst, weil ich wusste, okay, da muss jetzt was erfüllt werden. Und ich finde das so krass, wie das überall in Medien in verschiedensten Formaten, jetzt nicht nur irgendwie in so Reality-Scheiße, sondern halt auch in Filmen und überall, ne, überall reproduziert wird. Und das ist halt einfach so. Ja, das muss halt passieren, weil sonst ist es das ja gar nicht. Reicht es denn überhaupt, wenn ich das anders mache, wenn ich nicht penetrativ Sex habe, sondern halt irgendwie Berührungen austausche? So, ne? Das ist schon krass. Also ich finde es voll wichtig, dass du es ansprichst, Debo, auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch, dass das ein extremer Druckauslöser ist. Vor allen Dingen, wenn Menschen dann ja auch ein Leben lang vielleicht ein bisschen, immer so ein bisschen Schmerzen beim Sex hatten, ne? Also ich tue das jetzt gerade so verniedlichen, aber das Narrativ mit Jungfernhäutchen und es tut halt ein bisschen weh und daraus ergibt sich, naja gut, Penetration ist halt vielleicht gerade am Anfang kurz mal unangenehm, ah mein Gott, gehört halt dazu. Nein, gehört's nicht, aber wenn man dann auch das Gefühl hat, okay, es muss jetzt immer Penetration geben, aber eigentlich habe ich immer Schmerzen bei einer Penetration, ne? Das löst natürlich auch ganz viel Druck aus und ja, also da kommt total viel zusammen und ich finde es auch total spannend, also gerade diese ganzen Trash-TVs, am liebsten würde ich, glaube ich, einen Podcast machen zum Thema Trash-TV und das feministisch mal anschauen, weil das ist super spannend, was da so passiert und auch was da für Mythen und ja, Narrative eigentlich so reproduziert werden, ist mega interessant und ja, also da könnte ich wahrscheinlich stundenlang drüber diskutieren.
Ja, lass mal eine Folge, lass mal eine Folge zu Trash-TV machen.
Ja, voll gern.
Fände ich mega nice.
Ja, weil da halt eben so viel Druck auch wiederum entsteht, also nicht nur auf Sexualität, aber vor allen Dingen auf Sexualität und Beziehungen eben auch, ne? Und das finde ich echt super spannend, also was man da alles so mitbekommt bei Trash-TV und was da, weil das ist ja doch irgendwie, sieht man da auch die Gesellschaft, ne? Und ja, also ich glaube, da kann nur Druck entstehen, ja.
Auch so Wertevorstellungen von Beziehungen und sowas, ja, finde ich auch interessant. Also und so Eifersucht, so
die eine
monogame Vorstellungen, ja, das, ja, also super problematisch auf jeden Fall in Teilen und trotzdem aber irgendwie interessant. Eigentlich, wir hatten schon auch eigentlich einen kleinen Trash-TV-Anspruch für diesen Podcast. Wir sind jetzt bei der 6. Folge. Sonja, wir sind dem null gerecht.
Ich muss aber
geworden.
Sagen, ich wollte das hat mal eben sagen. Ist, immer wenn ich das anspreche, merke ich so, will ich das wirklich? Will ich? Nee, ich schäme mich dann auch irgendwie.
Spannend.
Und dann ziehe ich immer nochmal so zurück und denke, okay, beim nächsten Mal.
Es gibt ja auch Studien, dass vor allen Dingen, ja, also wer Trash-TV konsumiert, da gibt's auch so ganz spannende Studien dazu, finde ich auch interessant, ja.
Okay, muss ich mir alles mal angucken. Hey, lass das voll gerne mal machen, ich hätte auf jeden Fall richtig Bock drauf. Aber genau, ich hatte im Zuge der Podcast-Vorbereitung, hatte ich dann einfach mal gegoogelt, was so zu dem Thema kommt. Und mir ist aufgefallen, Thema 1, dass es super viel um Personen mit Penis geht, beziehungsweise vor allen Dingen jetzt in diesen Sachen, die ich gelesen habe, um männliche Dominanz und Männlichkeit. Mhm. Und zum anderen halt super danach orientiert, wie, also so dieses typische, wie kannst du dich gut entspannen, damit du weniger Druck hast. So, das sind jetzt zwei Themen, vielleicht erstmal zu dem Männlichkeitsthema. Mhm. Wie ist das denn bei dir? Also was für Leute kommen denn so zu dir jetzt, egal ob Insti oder halt eine richtige Beratungssituation. Und wie sind da so die Themen? Weil ich kann mir vorstellen, dass Personen mit Penis natürlich da nochmal eine ganz andere Form von Druck haben, weil der Druck ja da auch nach außen anders sichtbar ist und nicht so gut überspielt werden kann vielleicht.
Ja, ist eigentlich ganz spannend, ne? Weil gerade das Thema Druck ist ja, da haben wir ja auch schon Bilder im Kopf, wenn wir jetzt über den Penis sprechen. Und das ist ganz spannend, weil viele Menschen eben auch noch das Bild haben, Druckabbau bei Menschen mit dem Penis eben, ne? Und das ist tatsächlich ein Thema, weil das zum einen den Druck auslöst, Männer müssen immer Sex haben wollen, ne? Wenn das nicht so ist, dann stimmt auch wieder was mit der Beziehung nicht. Ja, das ist das eine. Das andere ist auch den Druck performen zu müssen. Ja, den haben Menschen mit dem Penis, glaube ich, häufiger nochmal, auf einer anderen Ebene eben. also ich glaube, dass das alle Menschen haben, vor allen Dingen, wenn wir mit Pornos noch irgendwie, das, wenn sich das alles so vermischt, ne? Also ich erlebe das zum Beispiel viel, dass Jugendliche, vor allen Dingen weiblich gelesene Personen, den Druck haben, wie im Porno performen zu müssen. Das erlebe ich zum Beispiel, aber auch, dass eben bei mir in der Beratung jetzt, ja, Menschen mit einem Penis eher den Druck haben, performen zu müssen, weil da irgendwie so viel auf sie einprasselt, was alles dazugehört, ne? Also das merke ich. Und da, das löst sich dann zum Beispiel, oder das sehen wir dann in dem Thema Samenstau zum Beispiel oder eben auch frühzeitige Ejakulation oder eben Erektionsprobleme, ne? Also das, ja, ist dann da das Thema häufig und ja, vor allen Dingen eben Erektionsproblematiken dann, ja.
Und also ich aus dem privaten Umfeld erlebe, oder habe ich es jetzt auch schon mal mitbekommen, also, und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch für viele Geld gilt, dass da ja eine krass hohe Scham auch mit verbunden ist, ne? Also auch dieses, das erstmal überhaupt anzusprechen oder drüber zu sprechen. Und ich habe schon auch so mitbekommen, dass das einfach irgendwie so unter den Tisch quasi, unter den Teppich gekehrt wurde.
Mhm, ja.
Und also das ist, ich finde, es ist auch so ein bisschen wie so eine Doppelmoral, weil auf der einen Seite ist es natürlich erstmal nichts Schlimmes, ne? Und auf der anderen Seite wird es aber so quasi als Problem behaftet, verbreitet, dass man da nicht mal drüber sprechen kann, ne? Also, das ist irgendwie so abgefahren.
Mhm.
Und was, ja, also, das macht Fall. Ja auch so viel mit Menschen, ne? Also, wenn sich alles quasi um dieses problemzentrierte Ding kreist, ne?
Also. Ja, und das führt dann schon eben dazu, also das habe ich dann eben, merke ich dann in der Beratung, in der Therapie, dass, ja, dass halt, keine Ahnung, das Thema Erektionsproblematik führt da dazu, dass es irgendwann gar keinen Sex mehr gibt, ne? Also zum Beispiel, ne, oder auch Schmerzen beim Sex dazu führt, dass man irgendwann keinen Sex mehr hat. Und häufig ist es dann so, dass aber die Partnerinnen gar nicht selber darüber sprechen, ja, sondern man hat eben so das Thema für sich und um dem Ganzen dann, um dem Peinlichen quasi aus dem Weg zu gehen, ja, tut man sich so stillschweigend darauf einigen, dass man keinen Sex mehr hat, was natürlich vollkommen in Ordnung ist, ja, wenn es beiden damit gut geht. Aber es ist halt eben spannend, dass da uns einfach so auch Kommunikationsskills für das Thema Sex fehlt, weil wir es halt einfach nicht lernen. Wie spreche ich denn über Sex? Ja, wie kann ich denn mit Partnerinnen über Sex sprechen? Und das fehlt uns einfach, dass wir das lernen quasi, ne?
Und vor allem, wenn dann wirklich der Sex einfach ausbleibt aus Mangel an Kommunikation, ne? Also, ne, eben nicht wie du gerade gesagt hast, weil beide das so möchten, sondern weil es als einzige Alternative scheint, so.
Mhm, ja. Und das macht eben extrem viel Druck, weil häufig ist dann da so viel Scham auf der einen Seite. Die andere Seite fragt vielleicht oder kommt auf die Person zu. Und bei der anderen Seite ist so viel Druck, was da jetzt kommen könnte, dass dann irgendwie gesagt hat, ah, nee, ich habe keine Lust zum Beispiel. Was bei der anderen Seite wieder aussieht, oh, ich bin vielleicht nicht attraktiv genug. Oh, hat der oder die einen anderen, ne? Also da kommt dann so viel anderes noch mit rein. Ja, wo einfach durch eigentlich eine Scham darüber zu sprechen, hey, pass mal auf, ja, es klappt irgendwie nicht so, weil, und ich weiß auch nicht so genau, warum eigentlich, es ist so und ne? Genau, also das erlebe ich halt tatsächlich total häufig, was halt einen enormen Druck auslöst, weil wir dann ja wiederum vergleichen, ja. Oh, bei uns in der Beziehung läuft es nicht so rund. Scheiße, bei den anderen läuft es doch aber viel besser. Ich habe gehört, die haben 2 bis 3 Mal die Woche Sex. Oh Gott, bei uns stimmt was nicht. Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen uns trennen. Ja, also das geht dann ganz schnell oft im Kopf. Und ja, das sind dann oft Themen, die wir eben besprechen bei mir in der Therapie oder in der Beratung. Ja.
Und zu dem, was ich dann auch gegoogelt hatte, beziehungsweise was mir aufgefallen ist bei der Recherche, dass genau, es halt auch immer darum ging, was kann ich tun, damit ich weniger Schmerzen habe und was kann ich tun, um zu entspannen. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren, wenn die Leute da zu dir kommen. Du sagst denn ja dann andere Sachen so, die erzählen ja bestimmt aber auch, was sie vorher schon gehört haben oder was. Mhm. So, wir haben es schon mit allem ausprobiert, keine Ahnung. Was sind denn da so Dinge, die Personen ans Herz gelegt werden, wenn sie jetzt zum Beispiel selber irgendwo recherchieren, was sie tun können? Also was ist dir da so aufgefallen?
Also das Wichtigste finde ich immer, dass wir erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt Sex? Wie wollen wir denn Sex haben? Und wie ist denn die Verbindung zum Genital? Ne? Das finde ich super wichtig. Und dann nochmal so ein bisschen aufklärende Arbeit. Ja, weil es dauert einfach, gerade wenn wir auch ein bisschen angespannt sind, und häufig sind Klienten, die zu mir kommen, ein bisschen angespannt, was das Thema Sex angeht, dann geht es eben auch darum, dass wir sagen, okay, also erstens mal den Druck rauszunehmen, es muss eine Penetration stattfinden, ne? Also das ist schon mal das Wichtigste für mich. Und dann auch nochmal klar zu haben, was ist denn Sex für euch? Wie will man denn berührt werden? Was gefällt einem nicht? Weil oft wird da nicht drüber gesprochen. Also zum Beispiel letztens erst wieder erlebt, wo Partner eben ja immer die Nippel quasi fest in den Mund nimmt, ja, aber die Partnerin in dem Fall das gar nicht gut fand, aber es wurde halt so, ja, macht man halt, ja. Und das mal auszusprechen hat so viel gelöst, und dann kann da auch weiteres folgen. Ja, das ist so das eine. Und das andere halt auch nochmal klar zu haben, gerade eine Vulva, eine Vagina, die braucht eben auch ein bisschen Zeit, vor allen Dingen, wenn es Anspannung, also wenn das eh schon eine angespannte Situation ist, ja, dann auch nochmal klar zu haben, okay, das kann eben auch mal eine halbe Stunde dauern, bis sich die Vagina öffnet. Und das klar zu haben, und dass man da einfach auch vielleicht jetzt nicht, ja, Berührungen macht, die eben sich dann nicht gut anfühlen, zum Beispiel. Genauso auch der Penis, ne? Wie will denn der Penis angefasst werden? Gefällt das dem Menschen, wenn man den einfach so anfasst, ohne vielleicht, oder vielleicht mit einer kalten Hand oder, ne? Also das sind wirklich dann so kleine Nuancen, die dazu führen, okay, wie wollen wir denn überhaupt berührt werden? Okay, wie lange brauchen wir denn da dafür, dass wir uns wohlfühlen können? Ja, und das einfach überhaupt mal so da mal den Druck rauszunehmen. Also Slow Sex ist da eigentlich ein ganz guter Begriff. Und ich finde einfach auch zu sagen, Slow Sex bedeutet, also es gibt so viele Definitionen, glaube ich. Für mich bedeutet Slow Sex einfach, dass man bewusst und ein bisschen ja, sensibilisierter an das Thema rangeht. Dass man einfach auch schaut, okay, was möchte die eine Seite, was möchte die andere Seite? Und das auch mal bespricht, wirklich, ja. Genau, also das finde ich so ganz wichtige Punkte. Voll. Ja, und dann halt auch nochmal gucken, ne, gibt es vielleicht auch traumatische Erlebnisse, die man schon mal hatte? Wie kann man denen entgegenwirken, dass man sich entspannt auch bei dem Thema? Ja, also das habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das schon mal ganz viel Druck nehmen kann. Ja, einfach den Genitalien quasi auch die Möglichkeit gibt, ins Sex zu kommen. Ja, wir hören ja immer, das Gehirn ist unser größtes Sexualorgan. Ja, aber die Genitalien, die haben schon auch noch eine Rolle dabei, ja. Also die müssen sich schon auch ja, die müssen auch ankommen beim Sex, ja, und das braucht vielleicht ein bisschen Zeit, vor allen Dingen, wenn man vielleicht ein paar Sorgen hat oder, ne, also, ja, jetzt habe ich ganz viel geredet, aber letztendlich geht's, glaube ich, darum, dass man einfach sagt, okay, wie kann ich denn überhaupt entspannen beim Sex, beim, ja, wenn jemand anderes dabei ist, was für Berührung finde ich gut, was nicht, und das kann ganz viel Druck schon mal rausnehmen. Und dann einfach auf das Wissen, ne, es muss nicht wehtun, was kann man dagegen tun, was machen wir denn bei einer also wenn zum Beispiel eine Erektionsprobleme oder frühzeitiger Samenerguss, wie gehen wir denn damit um, so, ja, also da das einfach offen zu kommunizieren. Und das ist dann letztendlich ja auch das, was wir in der Beratung besprechen, ne? Also bei mir gibt's eben dann ja diesen Raum, wo halt eben Paare oder Menschen, die zu mir kommen, ja, darüber eben sprechen, was vielleicht zu zweit nicht so möglich ist. Mhm. Genau. Mhm. Ja.
Wir lernen, oder wir machen ja ganz lange Erfahrungen. Wir machen ja ganz, oder wir lernen ja viel früher schon Dinge und spannen uns an. Und ich glaube, der Schlüssel ist ja, oder das Einzige, was dann ja irgendwie in dem Moment gerade bleibt, ist, dass man Konsens findet darüber, weil wenn ich jetzt dann überlege, was ich da gelesen habe, so, ne, mit Entspannung und keine Ahnung, Musik und Kerzen und dies, das, damit der Schmerz weggeht, das ist ja Quatsch. Also, ne, wenn du jetzt eben auch sagst, die Erfahrungen, die wir ganz, ganz lange machen, die werden ja nicht einfach mal wegmeditiert oder weggeatmet oder mit einer Kerze oder keine Ahnung, irgendeiner Sex-Playlist verschwinden die ja nicht. Ne? Das Einzige, ja, was da ja bleibt, ist Konsens und eben auch ein Prozess. So, es ist ja überall so, ne? Wir lernen, keine Ahnung, 20 Jahre lerne ich, dass mein Körper scheiße ist. Wie soll ich denn jetzt durch einen Podcast oder einen, keine Ahnung, irgendeine Person, die sich selber fotografiert, wie soll ich denn dann jetzt da auf einmal die 20 Jahre wieder wegmachen, ne? Das wäre ja auch einfach total utopisch. Und es wird aber überall in Medien oder so in Printmedien super oft so verkauft. Das finde ich richtig schrecklich.
Und es ist ja auch überhaupt nicht so einfach, das so erstmal aufzubrechen, ne? Also wenn du so viele Zeit deines Lebens diese Vorstellungen hast, die sich so verfestigen, und das muss ja gar nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungskontexten sein, sondern es kann ja auch einfach nur dich beschäftigen, also jetzt tatsächlich auch mal unabhängig von konsensuellen Situationen, kann es ja trotzdem total belastend für dich selbst sein, so, und wie kommst du da raus, so, ne? Also wie schaffen es Menschen, die sich so viel Druck machen, Zeit ihres Lebens, das aufzubrechen?
Ja, also ich finde das einen wichtigen Punkt, weil wir dürfen eben, ja, so wie es gerade eigentlich schon die Sonja gesagt hat, ne? Also es ist eben nicht so, ich kann jetzt nicht irgendwie eine Sitzung machen und dann ist alles gut. Das geht halt nicht, ne? Weil da einfach schon so viel davor liegt. Also für mich ist halt auch Therapie, auch Beziehungspaartherapie immer ein Prozess, wo auch jeder einzeln gehen muss, ein Stück weit, ne? Also jeder muss auch ein Stück weit Selbstliebe praktizieren, sich damit auseinandersetzen. Und ja, das gehört eben auch dazu, dass jeder so seinen Prozess hat. Ich mache ja zum Beispiel auch während Paarberatungen, Beziehungsberatungen, mache ich auch mal Einzelberatungen mit den Klientinnen. Einfach weil ja auch da nochmal Themen sind, die vielleicht gar nicht unbedingt die Paarebene erstmal betreffen, aber die natürlich Einwirkungen oder ja, was einen Einfluss darauf haben. Und ja, also für mich ist es eben ganz halt wichtig, dass ich finde auch das Wort Selbstliebe ja schon so, macht ja schon so viel Druck, ja. Also ich finde so das Wort Selbstakzeptanz und Selbstannahme, da finde ich passender, und ich finde, da auch darf man nochmal den Blick darauf richten, dass auch PartnerInnen oder auch Freunde, keine Ahnung, Familienmitglieder dürfen einem dabei helfen, ne? Also wir hören ja oft, ja, man muss sich erst selber lieben, bevor dies, das. Das ist natürlich auch voll der Quatsch, ne? Weil ja, man kann voll sich nicht jeden Tag selber lieben auch. Ne, das geht halt nicht.
Ja, voll.
Genau, also da halt einfach auch nochmal, und für mich ist immer auch in der Paartherapie, in der Beratung immer wichtig, was eint uns denn, ne? Oder euch, ja? Was öffnet den Blick aufeinander zu? Und das ist ja das Wichtige auch für mich in der Paartherapie. Und ja, also auch da den Druck rauszunehmen, dass auch immer alles super laufen muss. Es ist totaler Quatsch, es geht nicht, ja. Wir haben auch Lebensphasen, da läuft vielleicht mal, keine Ahnung, ein paar Monate richtig, richtig doof. Und auch wenn man in einer Therapie ist, in so einem Prozess ist, das ist häufig so, dass am Anfang so ein kleiner Aufschwung, weil man das Gefühl hat, okay, man macht jetzt endlich was, und dann kommen halt die Themen, die halt doch irgendwie nicht so geil sind, und dann gibt's halt doch nochmal so einen Bogen nach unten, ne? Und das ist halt auch so dieses typische, die Krise quasi, und das kann auch Druck verursachen, ne? So, ich kenne das von mir selber, so dass man irgendwie so denkt, oh Mann, jetzt arbeite ich schon so lange da dran, jetzt muss doch endlich mal irgendwie, das muss ich doch jetzt mal lösen, und ne, also das kennt jeder, der in Therapie war oder ist. Und das gibt's natürlich immer. Und da auch den Druck rauszunehmen, das mache ich ganz viel mit meinen Klientinnen, auch so nach ein, zwei Sitzungen mal so eine Bilanz zu ziehen. Wo stehen wir denn gerade? Wie geht's dir gerade? Was brauchst du denn aktuell? Und oft ist es dann so, dass es erstmal auch so sacken lassen muss. Ja, was haben wir denn jetzt schon alles gearbeitet? Und das nochmal auch so zu spüren. Und ich empfehle dann zum Beispiel auch ganz viele Instagram-Accounts von tollen Feministinnen oder Podcasts, wo ich weiß, da wird viel über das Thema gesprochen, wie komme ich denn zu einer Selbstliebe, weil das, oder zu einer Selbstakzeptanz, weil das ist einfach auch ein ganz wichtiger Teil von Sexualität letztendlich, ne? Was uns ganz viel Druck macht, und genau.
Ja, und da geht es ja vielleicht auch dann darum, auch zu akzeptieren, dass ich vielleicht die und die Praktik, dass ich die nicht machen möchte und dass mir das keinen Spaß macht oder so, und oder dass ich vielleicht nun mal einfach vielleicht, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, unterdurchschnittlich viel Sex habe, dass es einfach zu mir gehört, ne? Und dass ich eben einfach nicht jemand bin, die oder der viel Sex mit vielen verschiedenen PartnerInnen hat oder so, ne? Also das ist ja auch ein Schritt, das ist ja quasi die Selbstakzeptanz schlechthin, das zu akzeptieren, und sich eben nicht mit anderen zu vergleichen, die vielleicht da einfach anders sind, anders ticken, andere Vorlieben haben, so.
Ja, ich glaube, dass das so eins der größten Fragen der Therapie immer ist. Wer bin ich eigentlich? Ne? Also wer bin ich und wer möchte ich sein und wie will ich von anderen wahrgenommen werden? Also so wie so ein Dreieck eigentlich. Und häufig ja, stehen wir halt im Konflikt mit diesem Dreieck, ne? Weil häufig wollen wir anders wahrgenommen werden, wie wir sind. Und vielleicht wollen wir auch tatsächlich anders sein manchmal. Vielleicht wissen wir manchmal gar nicht so genau, wer wir sind. Und da auch nochmal zu akzeptieren, dass auch das ein Prozess ist und auch das eine Wellenbewegung. Und aber ich glaube, dass das immer eine ganz wichtige Frage in der Therapie ist, auch was letztendlich auch den Druck rausnehmen kann, ja. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch auf einem anderen Gebiet das vielleicht erstmal erproben darf, ne? Also bei mir zum Beispiel war das auch ganz stark mit dem Thema Körperakzeptanz und zu akzeptieren, hey, wer hat denn letztendlich was davon, wenn ich meinen Körper nicht möchte? Und das war bei mir ein ganz wichtiger Prozess, der auch zu anderen Prozessen wieder geführt hat. Und ich denke, dass da jeder Mensch vielleicht auf einem anderen Gebiet nochmal diesen Druck spürt und da vielleicht auch in einem Prozess gehen darf. Und dann kann es vielleicht auch dazu führen, dass es in anderen Bereichen, ich sage jetzt mal, Klick macht. Ne? Das ist immer auch so, ja, der Klickmoment, aber das heißt noch lange nicht, dass dann alles gelöst ist. Aber ja, ich glaube, es ist den Druck verspüren Menschen, glaube ich, auf vielen Ebenen. Und es kann sich dann eben im Sex oder in der Beziehung oder auf Körperakzeptanz, Körperliebe extrem widerspiegeln. Mhm.
Ich finde es da auch voll gut, dann zu sehen, dass andere auch in solchen Prozessen sind. Also auch nochmal auf deine Arbeit oder auf eure beiden, eure beiden Arbeiten ist ja dann falsch, auf eure Arbeit zurückzukommen über Social Media oder generell Aufklärungsarbeit. Weil ich glaube, ich komme ganz oft an so einen Punkt, wo ich dann denke, ja, schön und gut, wenn ich das weiß, wenn wir hier drüber sprechen, dann fühlt sich das total gut an, dass ich weiß, okay, da sind dann vielleicht meine Grenzen und Konsens, dies, das. Aber wie finde ich denn oder wie oft bin ich eigentlich in Austauschen mit Gegenüber, die das auch so sehen? Also so schön und gut, wenn ich lerne, meinen Körper zu akzeptieren, ich gehe zu meiner Familie und kriege da trotzdem quasi wieder direkt eine rein. So, ne? Und da finde ich es halt voll gut zu sehen, dass es Menschen gibt, die halt da auch Reichweite haben oder die immer wieder in so Bildungskontexten sind und es halt teilen und aber auch zu sehen, dass dann Leute zum Beispiel an Umfragen teilnehmen oder sich äußern oder auch in Sitzungen sind, denen das auch so geht. Weil dann weiß ich, ah, okay, irgendwie so sind die alle auch mit ihren Themen beschäftigt. Und da würde mich auch interessieren, wie könnte das eigentlich anders sein? Also wie könnte es funktionieren, dass schon früher und selbstverständlicher über Konsens gesprochen wird?
Also natürlich ganz klar viel früher, in der Schule, im Kindergarten eigentlich natürlich schon, müsste da angesetzt werden. Und was ich jetzt zum Beispiel auch nochmal ganz wichtig finde, in der Therapie lernt man ja natürlich dann auch, wie gehe ich damit um? Wie kann ich nach außen auch stärker werden für mich? Also da nochmal, das ist ein ganz wichtiger Teil von Therapie auch, ja? Also wie kann ich Menschen gegenübertreten, die mich ständig bewerten zum Beispiel? Wie kann ich da selbstsicher auftreten? Wie kann ich Selbstfürsorge betreiben? Genau, also das nochmal dazu, dass das ein ganz wichtiger Teil ist. Also das sollte eine Therapeutin, ein Therapeut immer auch machen. Genau, das fand ich nochmal ganz wichtig. Und dann, klar, wir müssen einfach viel früher aufklären, ja. Also was sind gute Beziehungen? Das finde ich ein super wichtiges Thema und das muss natürlich vorgelebt werden. Und ich sehe da schon auch jetzt noch große Defizite in unserer Gesellschaft, auch natürlich durch traumatische Erlebnisse, die über Generationen weitergegeben worden sind. Und ja, also das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie leben wir denn Beziehungen vor? Und wie sprechen wir darüber? Und ich finde, das kann eben jeder Mensch im Kleinen bei sich praktizieren. Wie wird Männlichkeit gelebt? Wie wird toxische Männlichkeit gelebt? Wie werden toxische Beziehungen gelebt? Was ist überhaupt männlich und weiblich? Ne? Also ne, wie wollen wir diese Konstrukte eigentlich überhaupt leben? Ja, und was führt dazu, dass wir gute Beziehungen leben können? Was bedeutet das für unsere Sexualität? Warum werden Menschen bewertet? Warum machen das Menschen? Und so weiter und so fort. Also ja, also letztendlich muss halt in der Familie das eigentlich besser werden. Und ein Faktor wäre eben, dass Kindergarten und Schule damit anfängt, aufzuklären, was sind gute Beziehungen, damit das dann irgendwann auch in den Familien, in den Beziehungen ankommt. Ja, ich finde, das sollte halt ein Bildungsauftrag sein. Und ja.
Da sind wir ja schon wieder, also wie immer eigentlich. Ich hatte gestern ein Interview, da ging es auch darum, sind wir schon wieder dabei. Das ist auch eine Kostenfrage, das ist eine politische Frage. Man muss ganz früh damit ansetzen, ne, wie du gesagt hast, in Kita eigentlich noch früher. Wie gehen wir mit Grenzen um? Wie gehen wir mit den Körpern anderer Kinder, anderer Menschen um? Wie erziehe ich auch Kinder dahingehend, Grenzen zu akzeptieren, Grenzen zu wahren von anderen.
Grenzen auch nicht als Defizit zu sehen.
Ne? Nee, voll nicht. Nee. Das ist ja voll selbstbestimmt, ne? Auch zu sagen, nö, ich nehme den Auftrag jetzt nicht an, weil es ist zu wenig bezahlt oder ich habe keine Kapazität oder sonst was. Das ist, also für mich ist das selbstbestimmt und auch selbstfürsorglich. Mhm. Und auch zu sagen, mir gefällt es nicht, wenn jemand mich hart an den Nippeln berührt, zum Beispiel, ne? Also das ist auch selbstfürsorglich und selbstbestimmt und nichts Negatives.
Genau. Und dafür müssen Menschen eben die Möglichkeit haben, auch zu verstehen, dass sie eine Möglichkeit haben, das zu sagen und sich sicher fühlen. Und ja, ich finde halt auch, also gerade das Thema toxische Männlichkeit da halt super wichtig, auch wenn wir auf Familien gucken, ne? Wie werden denn also Beziehungen vorgelebt, in denen wir jetzt nicht nur, wenn es Mann und Frau ist in einer Beziehung, auch wenn wir zwei Frauen haben oder zwei Männer, wie wird denn toxische Männlichkeit in unserer Gesellschaft reproduziert, auch in Beziehungen? Und was, also auch durch Filme, durch Songs, ne, wir kennen es alle. Und das finde ich auch einen super wichtigen Faktor. Emotionen, da habe ich letztens auch einen richtig, richtig spannenden Workshop gehabt. Da ging es um ja eine antirassistische Haltung im Arbeitskontext. Und da wurde auch darüber gesprochen, was Wut und Emotionen eigentlich für eine lange Geschichte auch gerade in Deutschland haben und wie wichtig es ist, halt auch Wut zu, also Emotionen generell zu unterdrücken, wie wichtig das immer war und was wir heute dann noch spüren. Und wir spüren das zum Beispiel dann, wenn im Arbeitskontext eben gesagt wird, naja, nee, du kannst jetzt nicht emotional sein. Also wenn du hier emotional bist, dann bist du entweder ja zu sanft, zu weiblich, zu hysterisch, zu unbelastbar. Was halt spannend ist, weil Emotionen sind ja eine super wichtige Energiequelle eigentlich. Und wie das halt in ganz vielen Arbeitskontexten so unterdrückt wird, ist halt mega spannend. Und auch gerade im Pädagogischen, wo man dann schnell sagt, naja, wenn du so emotional bist, dann geht es dir zu nah und dann ist es vielleicht nicht der richtige Job, was ja auch totaler Quatsch ist, weil das ist halt super menschlich und wichtig, dass uns Dinge nahe gehen, weil sonst sind wir irgendwie so Arbeitsroboter, die gar keine Gefühle mehr haben und denen es dann halt nichts ausmacht, dass irgendwie, keine Ahnung, ein Kind aus der Familie genommen wird oder, ja. Also das war jetzt ein bisschen weitergesponnen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass halt Emotionen auch ein ganz wichtiger Teil von guten Beziehungen sind, von Consent. Und dass das eben auch ganz wichtig ist, darüber zu sprechen, weil oft, und ich habe da gerade eine Arbeit drüber geschrieben, über Männer und Depressionen, eben oft auch eine Depression zu Aggression führt und dann auch im sexuellen Kontext. Ne? Und da viele Menschen auch denken, oh, das ist halt normal, dass Männer da vielleicht ein bisschen, ja, ne, also ein bisschen ruppiger sind oder und das wiederum Druck machen kann und das stimmt einfach nicht. Und da auch von diesen ganzen Rollenklischees und so weiter und so fort, jetzt bin ich total hier, habe alles Mögliche mit reingebracht, aber ja, also sehe ich meine Arbeit halt auch als Therapeutin, dass halt eben ich ganz viele Themen zusammenführen muss eigentlich und gucken muss, okay, wie hängt denn das zusammen? Und was dann letztendlich Druck auslösen kann, genau.
Ja, und das ist aber ja auch super wichtig, weil letztendlich sind diese Dinge auch immer auf Sexualität beziehbar so, ne? Also das hat alles irgendwie eigentlich auch miteinander zu tun und es wirkt sich, also es ist ja immer wie so ein Teufelskreis und viele Dinge bedingen sich auch und eben, es wirkt sich aufeinander aus. Also wie ich meine Beziehungen gestalte und gestalten möchte, also jetzt auch alle Beziehungen, nicht nur jetzt Liebesbeziehungen, sondern auch wie ich mit Freundinnenschaften umgehe, platonische Dinge, das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie ich im sexuellen Kontext mit Menschen agieren möchte oder so. Ja. Ne? Also ich finde es super wichtig. Also auch wenn das so ein Riesenbogen ist, aber so ist es halt auch. Ne? Also ja.
Ja, und ich finde eben gerade beim Thema Druck, ne, wenn man jeder, jetzt auch die Leute, die gerade zuhören, einfach mal kurz überlegt, was macht mir denn Druck, jetzt mal ganz unabhängig von der Sexualität, aber was macht mir denn momentan wirklich Druck? Und häufig hat es irgendwas auch mit unserer Sexualität zu tun, ja. Also ich finde meistens eine Verbindung dann irgendwie in den Arbeitsalltag oder ins Private oder. Und das ist eben schon super spannend, weil eben Sexualität ja auch uns alle betrifft, egal ob wir einen haben oder nicht, den Sex meine ich. Und das ist eben super spannend, wie sich Druck eben auch in Sexualität ausleben oder kanalisieren kann zum Beispiel. Ne? Also auf therapeutischer Ebene finde ich es immer super spannend, was da so alles zusammenkommt und wie viel Druck uns das alles machen kann und ja, genau.
Ja. Und das ist ja eben auch gesagt, dass es ja so eng ist mit Emotionen und wir hatten ja auch schon mal das Thema Bedürfnisse und dann ging es ja auch darum, dass Emotionen und Bedürfnisse ja auch ganz eng miteinander verknüpft sind, ne? Und wenn jetzt, also auch zum Beispiel eine Person weniger Sex will und die Person, die dann quasi ja die, in Anführungsstrichen, Ablehnung erfährt, beziehungsweise diese als Ablehnung wahrnimmt, dass das ja Emotionen auslöst und dass es dann gar nicht unbedingt darum geht, dass man dann das Sexlevel doch wieder anpasst, sondern dass die Person sich aber auch mal fragt, was macht das mit mir und was sind diese Emotionen eigentlich, also warum sind die da so? Weil ich finde, es geht dann ganz schnell immer wieder darum, wie kann ich dann das Sexlevel so anpassen, dass beide sich da finden und so, als würde die Person quasi, die abliefern könnte, das besser machen. So. Aber es geht ja gar nicht darum, dass die sich der anderen anpasst, sondern dass man vielleicht auch mal fragt, was ist denn mein Bedürfnis und wie kann ich dieses Bedürfnis auch anders erfüllen oder was steckt da so dahinter, oder?
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Also sexuelle Unlust ist ja bei mir ein Megathema in der Beratung, weil das eben auch so viel Druck macht, ja. Und alle Druckthemen sind einfach auch Themen für die Therapie. Und sexuelle Unlust finde ich super spannend, weil in Partnerschaften oder in Beziehungen, wo sexuelle Unlust besteht und es ist bei den meisten Menschen, dass eben kein gleiches sexuelles Verlangen besteht, ne? Also das muss man einfach auch ganz klar mal sagen. Und selbst wenn wir Beziehungen haben, wo das sexuelle Verlangen gleich ist, dann ist es vielleicht ein anderes Thema, worüber gestritten wird oder ne, wo es eben keine Übereinkunft gibt, weil das ist ja auch sowas, was uns von so Liebesfilmen immer so reproduziert wird. Es gibt die perfekte eine Person, das stimmt nicht. Und das finde ich total spannend, ganz kurz nochmal, um auf Trash TV zu gucken. Bei der Bachelorette jetzt ganz aktuell. Ist ja super spannend, weil es sind jetzt gerade aktuell relativ unterschiedliche Männer im Finale. Und jeder Mann tut ja einen Teil von ihr ansprechen. Ja, und das ist ja das Spannende. Und aber es gibt keine Person, die all diese Teile füllen wird, das ist total utopisch, aber das wird uns halt eben so gezeigt mit Filmen, dass es diese eine Person gibt und genau, aber jetzt um sexuelle Unlust wieder zurückzukommen, ja, weil das ist nämlich super spannend, weil häufig ist es nämlich so, eine sexuelle Unlust kann total viel Wachstumspotenzial für eine Beziehung auch geben, ja. Also man kann zum Beispiel total rausfinden, jeder für sich, was bedeutet Sex und was hängt da dran? Das hast du gerade schon so schön gesagt mit den Bedürfnissen. Und wenn jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel einer oder eine möchte weniger Sex und dann muss der andere oder die andere sich eben fragen, okay, hat das was mit mir zu tun? Am Anfang wird immer diese Frage kommen, bin ich nicht mehr sexy genug, werde ich betrogen und so weiter und so fort. Und dann gibt's aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wer bin ich denn ohne Sex? Und dann kann man schauen, okay, wie wird Sex eingesetzt? Und Menschen, die sich fragen, hey, bin ich noch sexuell attraktiv, haben häufig dann die Frage, wer bin ich ohne Sex? Ja, weil viel über Sex vielleicht immer geholt wurde oder gegeben wurde oder ja, ausgedrückt wurde. Und dann kann ein Wachstumspotenzial bestehen, dass die Person sich fragen darf, wer bin ich denn, ja, ohne Sex? Und was macht mich denn als Person aus? Wie kann ich denn vielleicht Nähe geben, ohne über das Sexuelle? Ja, andererseits kann die andere Person sich fragen, okay, warum habe ich weniger sexuelle Lust, Energie? Was hat es damit zu tun? Wo geht meine Energie hin? Habe ich vielleicht sogar eine Depression und die Energie geht gerade halt nirgendwo hin? Und das ist auch super spannend. Trotzdem muss ich ganz klar sagen, darf jeder Mensch auch in Beziehungen seine sexuelle Lust behalten, ne? Also das heißt nicht, dass der, wo weniger möchte, sich anpassen muss und weniger braucht. Und das heißt auch nicht, dass der, wo mehr möchte, sich anpassen muss und weniger möchte. Das finde ich ganz arg wichtig, weil wir dürfen auch den Menschen nicht das nehmen, was sie sexuell ausmacht, ne? Das heißt dann, aber muss ich halt in der Beziehung gucken, okay, wie können wir das jetzt lösen, das Problem? Ist es so, dass wir sagen, es gibt ja dann viele Möglichkeiten, ne? Ist es so, dass wir sagen, okay, es gibt Kompromisse, es gibt ein Ja zum Nein, es gibt das Thema, dass wir uns einmal im Monat treffen und das ist für beide in Ordnung oder einmal in der Woche oder alles halbe Jahr. Wie können wir das zusammen lösen? Oder ist die Lösung, dass wir eine offene Beziehung führen? Oder ist die Lösung, dass eben Solo-Sex ein wichtiger Faktor sein wird von der einen Person, ne? Also ich finde auch eben ganz wichtig, dass wir bei diesem Thema nicht das Bedürfnis des anderen klein machen dürfen und sagen, naja, also ja, vielleicht solltest du einfach nur weniger wollen, ne? Mhm. Das finde ich halt auch, das passiert nämlich auch ganz schnell. Und die sexuelle Lust von der anderen Person, die darf ja auch existieren einfach, ne? Genau, aber ja, jetzt habe ich auch schon wieder total viel geredet, weil das hängt halt auch wieder so viel zusammen.
Ja. Ja. Ich finde einfach wirklich dieses Thema rund um Konsens einfach nochmal so wichtig und bin da mittlerweile auch einfach so dankbar, dass ich wirklich in den letzten, ja, 2, 3 Jahren so viele Menschen treffen durfte in Austauschkontexten, die das halt auch so sehen, wo es dann einfach nochmal eher möglich ist, dass sich bei mir festigt, dass Konsens was Gutes ist und nichts, ja, Schambehaftetes oder nichts, was aus einem Defizit rauskommt, sondern dass es halt eine Grundlage ist. Und es immer wieder so schön ist zu fragen, ob man gerade fein mit einer Situation ist oder was brauchst du gerade. Ich merke, dass das in so vielen Situationen, dass ich merke, dass das was ist, was es mir gut tut, die anderen zu fragen und was ich mir wünsche, dass Leute mich das fragen. Und das finde ich immer voll schön.
Ja, voll. Und nochmal ganz kurz, Bachelorette, da gab es irgendwie auch eine Szene, wo der gefragt
jetzt
hat,
hey, darf ich dich küssen?
Ja, ich bin warm gelaufen. Darf ich dich küssen? Ja, und das ist ja super sexy. Also es kann so sexy sein, Consent. Und das muss halt irgendwie mehr in die Köpfe rein, dass es halt was Schönes ist, nach einem Einverständnis zu fragen. Und das kann so viel Druck nehmen einfach auch, ne? Also das ist einfach
ja,
wichtig,
und das sieht man ja tatsächlich sehr wenig im Fernsehen, ne? Also wenn wir da ja mal an Princess Charming denken, Gia war, glaube ich, die einzige Person, die tatsächlich Irina gefragt hat vor einem Kuss, so. Und generell sieht man das ja selten, ne? Also, dass da gefragt wird, das wird immer noch eher so abgetan, so als, hä? Ich frag doch eine Person, die ich attraktiv finde, nicht, ob ich sie küssen darf, so ein bisschen. Ne?
Ja, ich finde, man hört oft, gib mir mal einen Kuss. Also das hört man auch total oft. Also das ist so, komm, jetzt küss mich doch mal. Genau, und das finde ich auch immer so, das ist tatsächlich bei mir auch familiär noch voll drin, dass irgendwann mal mein Papa mal nochmal gesagt hat, komm, jetzt drück mich doch mal. Und ich war so, oh, das macht gerade ganz, ganz was Unangenehmes mit mir. Nicht, weil ich den nicht lieb habe, sondern weil das gar nicht mehr so unser Mut war irgendwie. Und das dann plötzlich so, also es wird ja ganz oft auch von Eltern ihren Kindern gegenüber eingefordert, ne, komm, jetzt drück mich doch mal oder gib der Mama mal einen Kuss oder so. Genau, so dieses Typische, ne. Also da fängt es ja auch schon, also so Konsens.
Da kann man das super üben, ne? Also, weil das ist auch was, also es kommt Gott sei Dank mittlerweile auch immer mehr auch in so Büchern an. Bei Kindern, ein Nein ist ein Nein, nur ein Ja ist ein Ja, ne? Also auch zu sagen, hey, wenn du der Oma keinen Kuss geben möchtest oder selbst wenn du der Mama abends keinen Gute-Nacht-Kuss geben möchtest, dann ist das voll okay. Aber das müssen natürlich Eltern vorleben, ne? Also die müssen das natürlich auch erklären, so, hey, darf ich dir einen Kuss geben? Oder ist es für dich in Ordnung, wenn ich dich umarme? Ja, so, also das zu fragen und nicht das einfach zu tun. Ich finde total, mit wem habe ich da letztens drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, mit einer Freundin auf jeden Fall, dass es irgendwie darum ging, dass halt auch Kinder und Jugendliche in unserer Gesellschaft total wenig Wert haben. Ja, also das ist so krass, wie die übergangen werden. Ich meine, wir sehen es natürlich auch bei der ganzen Corona-Debatte, aber auch generell, dass einfach ja, das kommt auch noch so total aus der Kriegszeit, Nachkriegszeit, wie wenig Wert eigentlich Kinder haben und die Bedürfnisse von Kindern und dass man die Kinder einfach nie ernst nimmt. Also das ist unglaublich eigentlich, ne? Das kann man eigentlich, glaube ich, überall beobachten, ne? Wo dann immer so, naja, jetzt stell dich doch nicht so an und so weiter und so fort. Da habe ich ja auch schon ganz oft drüber in meiner Story geredet, so Gaslighting und so, was einfach ganz oft schon im Kindesalter passiert. Und ja, das wiederum führt dazu, dass wir später solche Beziehungen leben, das uns Druck macht, so das machen zu müssen. Und da schließt sich der Kreis
voll,
so ein bisschen.
Genau, und das ist es nämlich auch. Das Druck entsteht ja, würde ich jetzt mal sagen, aus dem Gedanken raus, zu viel oder zu wenig, beziehungsweise nicht genug zu sein. Und wie Debo und du, Julia, eben ja auch schon mal gesagt habt, es ist halt einfach so spannend, dass es ja wirklich gar nicht unbedingt in sexuellen Situationen entsteht, sondern dass es halt alles mit allem verbunden ist und dass, dass es einfach auch so ganzheitlich betrachtet werden darf und in ganz vielen Situationen auch geübt werden darf. Also es muss nicht kurz vorm Sex meditiert werden und Räucherstäbchen gezündet, sondern es gibt ganz viele Situationen zu üben, mit Druck und dem Gefühl, vielleicht zu viel oder zu wenig zu sein, umzugehen.
Auf jeden Fall.
Oh, tiefgründig.
Deep.
Vielen Dank, Julia, dass du heute hier warst.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich dann auf unsere Trash-TV-Folge.
Ja, die gehen wir mal an. Ich glaube, das hat Potenzial. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, findet ihr ganz, ganz tolle Infos, ganz viel Bildungsarbeit auf Julias Instagram-Kanal Lustfaktor. Da hast du, glaube ich, auch deine anderen Podcast-Auftritte und sowas verlinkt. Und genau auf der Seite, ich glaube, lustfaktor.com ist deine Internetseite.
Mhm, genau.
Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es super interessant.
Ja, ich freue mich auch. Das war ein sehr schöner Einstieg wieder.
Ja, es war sehr schön bei euch. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich auf unsere nächste Folge.
Genau, und an alle unsere ZuhörerInnen, Kaffee und Konsens Podcast bei Instagram, folgt uns da gerne. Lasst uns Kritik zukommen. Ja, oder auch einfach positives Feedback nehmen wir auch gerne an.
Ist auch okay.
Und genau, dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.